Denn letztes Mal, erinnert ihr euch, habe ich davon erzählt, dass ich beim Arzt war und 3 Stunden neben jemand saß und nichts mit ihm geredet hat. Okay? Alle, die es mitgekriegt haben. Ich war wieder beim Arzt und wollt ihr wissen, was rausgekommen ist? Ich hatte wieder 3 Stunden Zeit, aber, und ich hatte ja hier vor euch mir vorgenommen, offiziell, ich werde mit jemand reden, wenn jemand neben mir sitzt. Und es war interessant, 2-3 Tage vorher ruft mich meine Tante an, die irgendwo ganz weit weg wohnt. Und sie ruft an und sagt, sag mal, an diesem Freitag habe ich gehört, du gehst zum Arzt. Ich sagte, ja, stimmt, woher weißt du sowas? Ja, also ich bin da und ich habe gedacht, ich könnte dich doch zum Arzt fahren mit meinem Auto. Okay, gut. Und ich gehe dann, wenn du da warten musst, gehe ich halt zum Bäcker. Und da habe ich so gemeint, okay, hey, wenn du schon da bist, können wir doch ein bisschen miteinander reden. Erzähl ein bisschen, wie es dir geht, wir quatschen. Und so, tatsächlich hat Gott es irgendwie gefühlt, dass ich 3 Stunden meine Tante neben mir hatte. Also interessant, oder? Wie manchmal Gott auch Antworten schenkt, wenn wir eine Entscheidung treffen, wenn wir irgendwie uns bereit machen, dann bereitet er Menschen vor. Also ich hatte die schönste Chance meines Lebens, mit meiner Tante mal zu reden. Habe ich, glaube ich, noch nie so gemacht so lange. Und es war ein Stück Same, was ich in ihr Leben hineinsehen konnte und einfach ihr von Jesus erzählen ein bisschen. Und wer weiß, Gott weiß, was daraus werden wird. Das nur so weit, um meine Schuld hier zu begleichen. Aber warum erzähle ich dir das? Ich will dir Mut machen. Hey, vielleicht hast du auch eine Entscheidung getroffen, aber hast irgendwie verpasst oder so. Oder du traust dich noch nicht. Hey, trau dich. Es lohnt sich. Es ist cool. Es ist einfach schön. Selbst wenn es deine Tante ist, die irgendwie plötzlich auftaucht. Es gibt nichts Schöneres, wie wenn man dann danach sagt, yes, ich habe es gemacht. Yeah. Ich habe mit ihr geredet und das ist gut, es lohnt sich wirklich. Lass dich da nicht entmutigen, sondern bleib dran, auch an dieser Entscheidung. Alright, hey, ich hab heute ein spannendes Thema mitgebracht. Heute Morgen haben wir es schon angeschaut und wir werden heute Abend ein bisschen Fortsetzung machen, das auch nochmal vielleicht aus einer anderen Sicht anschauen. Und zwar, anfangen will ich mit einer kleinen Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist samstags immer Putztag. Gibt es das noch bei euch? Habt ihr auch Putztag samstags? Das ist so, wir verteilen uns strategisch im Haus. Meine Frau sagt, sie ist oben. Ich gucke, dass ich irgendwo unten bin. Und wenn alles klappt, treffen wir uns irgendwann. Und wir putzen dann einmal so durch. Okay? Und tatsächlich, beim letzten Mal haben wir uns nicht getroffen. Sie ist oben bei den Kindern irgendwie. Hat es nicht mehr. War zu viel Müll. Egal. Und so ein Putztag. Alles ist in Bewegung, okay? Alles sind irgendwie. Die Kinder versuchen sich zu verdrücken, machen irgendwas plötzlich, dass sie wegkommen. Und so war es auch beim letzten Mal. Und mitten im Chaos taucht plötzlich Carsten auf. Der hat irgendwas bei mir ausleihen wollen. Und ich muss sagen, ich bin ja von meinem Typ her jemand, ich bin so stolz auf meine Mädels. Und ich könnte ja aus dem Stand gleich ein paar Videos zeigen, was gerade wieder cool ist und irgendwie davon erzählen. Ich muss mich da immer bremsen, weil für alle anderen ist langweilig, irgendwie Kinderbilder anzugucken. Stimmt auch, ich finde andere Kinder auch langweilig. Aber noch besser wie Bilder zeigen ist, wenn jemand da ist und ich kann ihm die live zeigen und schauen, hey, guck mal, was die Cooles machen. Und so war es auch dieses Mal. Die waren gerade dabei, sie haben sich auf YouTube ein Tutorial angeschaut, wie man Dinge selber macht. Also die eine hatte grüne Schleim-Tutorial angeguckt. Das heißt, sie hatte beide Hände in grünem Schleim, den sie selber gebastelt hat, aus Waschpulver, Rasierschaum, eine ganze Packung, Kleber, Uhu-Kleber und Waschmaschinenpulver. Hat aber nicht funktioniert. Dann hat sie noch Waschmaschinen-Spülmittel reingemacht, Natron-Backpulverzeug. Und das Ganze irgendwie rumrühren und dann theoretisch kommt da Schleim raus. Also bei ihr, sie war grün, der Schleim war grün, aber so ganz so hat es nicht funktioniert, wie es sein sollte. Und die andere, sie hat auch ein Tutorial sich angeguckt, wie man Labello-Stift färbt. Also ich wusste gar nicht, dass man den färben kann oder dass es irgendwie Sinn macht, aber es gibt ein Tutorial, wie du deinen eigenen Labello-Stift erzeugst in deiner Wunschfarbe. Und wenn du willst, sogar mit Glitzer. Cool, oder? Und jetzt mitten in diesem Chaos, die eine Mischkleber, Natron, Waschpulver und alles zusammen. Und die andere sitzt mit ihrem Tablet da und tut gerade Labello in der Mikrowelle zack rein. Ja, er war heute Morgen da. Also Mikrowelle, kompletter, so ein riesen Labello, den teuersten, besten Labello, den sie hatte oder den Mama hatte, ich weiß gar nicht. Also irgendwie auf jeden Fall rein in die Mikrowelle, 900 Watt. Es stand drauf 30 Sekunden, sie hat gleich 3 Minuten gemacht. Den Lippenstift noch mit rein, ich weiß auch nicht, wo der her war, zack. Und dann ist das ganze Ding da am Brodeln gewesen und ich stand da nebendran, ey Carsten, schau mal, wie cool sind meine Kinder, schau mal, was die machen, ist das nicht abgefahren? Und ich muss auch sagen, ich fand es selber cool. Also als ich klein war, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, Bilder gemalt, Lego gespielt und so, aber diese, dass die von alleine draufkommen, das ist sowas, ich weiß gar nicht, wie sie es gefunden haben, das ist eigentlich... Egal, auf jeden Fall, und sie machen das, sind da voll drin, also alle, die jetzt ein bisschen älter sind, wissen nicht, was YouTube und Tutorial ist, das muss man vielleicht noch erklären, das ist ein Videoclip, wo gezeigt wird, wie man Lippenstift färbt oder Labello färbt, okay? Das haben sie angeguckt und haben es nachgemacht. So, das war alles gut, mitten in meiner, stolzer Papa erklärt gerade Besucher Carsten, wie toll seine Kinder sind und genießt es, macht es plötzlich Bang. Was nicht so schlimm war, weil, okay, ich gucke in die Küche und da steht gerade meine Tochter, Lippenstift, Labello, flüssig Gemisch, ist auf den Boden gefallen. Schüssel, 1000 Teile. Der Lippenstift hat sich in alle Richtungen verteilt. Am Kühlschrank hoch, Kind runter, Boden, Fliesen, Möbel, überall war Labello und Lippenstift. Das Interessante ist, weiß. Ja. Und weißt du, Lippenstift geht ja schon schlecht runter. Labello geht schlecht runter, aber die Kombination ist bescheuert. Vor allem nach 3 Minuten in der Mikrowelle. Also, das Interessante ist, Kinder weinen ja immer erst verzögert. Ich gucke rein, denke Schrott und dann ging's los. Plötzlich, also Sturzbäche aus den Augen, total ein enttäuschtes Kind, ein Riesen, mein bester Lippenstift, nie wieder werde ich so einen tollen Lippenstift haben, meine doofe Schwester. Und neben mir steht Carsten, er wird schon ein bisschen bleicher, wie er sonst ist. Ich, Carsten, du wolltest was ausleihen, hier ist es, abgehen, es ist okay. Und ich habe irgendwie versucht, diese Tochter da zu beruhigen und es war keine Chance. Also, ja, geh auf dein Zimmer, ich kümmere mich da drum. Und nur um irgendwie ein bisschen Ruhe ins Chaos zu kriegen. Was passiert? Jetzt sitze ich auf dem Boden, schrubbe mir da irgendwie das Zeug von den Wänden und von allem. Und eigentlich hätte ich gerne angefangen zu schreien, weil ich, armer Kerl, ich sitze hier, ich muss diesen Schrott machen von meinen bescheuerten Kindern, auf die ich überhaupt nicht stolz bin. Die sind, warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Ich will doch nicht mal putzen und jetzt muss ich hier eine Intensiv-Küchenreinigung von dieser bescheuerten weißen Küche. So ging es mir, okay? Seid ihr bei mir? Ich weiß, ihr erlebt sowas nicht, aber... Das Schlimme ist, ich erlebe es auch ohne Kinder, es kann auch mir, aber gut. Ich stehe da, alles ist sauber, nur noch so den Schrubber in der Hand. Dann kommt die Krönung, meine Frau kommt aus dem obersten Stock, kommt runter, weil sie denkt, wo bleibt der Kerl so lange? Guckt mich an, sag mal, ist das alles? Ist das alles nur ein bisschen den Boden nass wischen, was du die letzte Stunde gemacht hast? Und ich hätte sie auf den Mond schießen können, habe ich nicht gemacht. Aber, oh Mann, wie bescheuert, wie frustrierend, wie ärgerlich, wie demotivierend und was für ein bescheuerter Samstagmorgen. Ich hätte so viel Besseres machen können. Kennt ihr dieses Gefühl? Gibt es jemanden, der das auch kennt? Bin ich auch, ich und Alex, sind wir die Einzigen? Ist euch auch schon, ihr seid bei mir. Licia, wo bist du? Ihr sitzt heute arg weit auseinander. Hattet ihr auch Putztag am Samstag? Lippenstift, Labello, Tutorial? Okay, kommt nach dem Gottesdienst zu mir, wir machen dann wieder alles in Ordnung. Oh Mann, was für Probleme haben wir manchmal? Und weil ich habe mich ja noch lustig gemacht über meine Tochter, die weint aus dem Stand raus, Todestränen und so weiter. Aber eigentlich hätte ich auch gern Todestränen geweint, so schrecklich wie es mir ging. Und es ist frustrierend, es sind Probleme, klar. Aber das sind ja noch nicht mal die echten Probleme. Manchmal gibt es Situationen, die sind, hierüber können wir noch lachen, aber schlimm ist es doch, wenn Probleme kommen, wo einfach, also wo es einfach bescheuert läuft und wo es noch schlimmer wird. Also putzen ist schon bescheuert, aber dann so eine Explosion von Lippenstift ist richtig bescheuert. Dann kommt deine Frau und macht dir Ärger, noch bescheuerter. So, aber das Ganze jetzt in unserem echten Leben, unsere echten Probleme. Wir reden ja nicht gerne über die echten Probleme, deswegen nehmen wir mal meine explodierenden Labellos und Lippenstifte. Hey, wie schlimm, wenn wir gerade in so einer Situation sind. Du denkst, du hast alles im Griff und plötzlich geht ein Unglück nach dem anderen. Es läuft schief, es fühlt sich bescheuert an, du bist frustriert, du weinst Tränen der Enttäuschung, die Welt geht für dich unter. Was machen? Warum ich? Wieso? Was habe ich getan? Womit habe ich das verdient? Und genau in so einer Herausforderung ist doch die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir? In der Kinderstunde, im Bibelunterricht für Kinder, da lernen wir die Lösung. Und die steht in Römer 8, Vers 28. Das seht ihr es. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Hör ich ein Amen dazu? Hilft dir das, wenn du auf dem Boden in deiner Lippenstiftexplosion sitzt? Nein. Hilft dir das in deinem echten Problem, wo alles den Berg runtergeht? Nein. Manchmal ist es schwer, so eine biblische Wahrheit in unser Leben mit hineinzunehmen, oder? Manchmal tun wir uns schwer. Wir wissen, es ist richtig. Römer 8, Vers 28, lern es auswendig. Alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Amen, sagt der Live-Church dazu. Es ist wahr. Aber die Frage ist doch, wie kriege ich das in mein Leben rein? Wie kriege ich das in mein Herz rein? Wie kriege ich das verstanden, wenn ich mit echten Problemen kämpfe, wenn alles schief geht? Und ich habe jemanden gefunden, der uns ein bisschen hilft, der uns ein Vorbild ist, der mich inspiriert und der es einfach klasse macht. Und der Mann heißt Abraham. Und es steht in 1. Mose 22, eine der ersten Geschichten der Bibel. Und ich nehme uns einfach mal mit hinein. Lasst uns doch mal lesen zusammen. Da steht, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott Abraham. Schon interessant, dass Gott Abraham prüft, aber lassen wir es mal so stehen. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Manche Bibelverse sind schon lustig, oder? Wenn man die so, das wäre ein schöner Taufvers, ne? Abraham, hier bin ich. Okay, egal. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Da machte Abraham früh am Morgen sich auf, sattelte seinen Esel, nahm die beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Was für eine Geschichte. So weit mal. Also in vier Versen, in ein paar Sätzen, wird uns hier ein echtes Problem aufgetischt. Es fängt gut an, Gott redet. Wir würden uns ja alle gern wünschen, wenn Gott mal so richtig laut zu uns reden würde. Und ich weiß, er tut das, auch manchmal akustisch. Es gibt Menschen, die das erleben. Aber es ist eigentlich die Ausnahme, dass es so mit einer hörbaren Stimme. Oft redet er durch Menschen, vielleicht auch durch Gedanken, wo wir spüren, es ist ein inneres Reden Gottes. Hier passiert was, das bilde ich mir gerade nicht ein. Gott redet gerade. Oder durch die Predigt oder du liest in der Bibel und es spricht dich an. Aber hier, Gott redet zu Abraham persönlich. Er ruft ihn bei seinem Namen, sagt, hey, dich meine ich. Keine Halluzination. Und was aber so gut anfängt, eine intime Begegnung mit Gott eigentlich, wird die Riesenherausforderung für Abraham. Und er sagt ihm, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und er gibt ihm eine ganz genaue Anweisung, was hier zu tun ist. Er sagt ihm, hey, zieh los und opfere ihn auf einem Berg. Ich werde dir diesen Berg zeigen und ich sage dir jetzt, was du damit tust. Und man muss dazu erklären, unser Gott, er ist kein Gott, der irgendwie Menschenopfer liebt oder praktiziert. Das war Gott schon immer ein Gräuel. Und ich kriege es auch nicht ganz gelöst. Also das ist nicht der Wille Gottes, dass Menschen geopfert werden. Das war immer, das haben alle anderen Völker gemacht, um irgendwie die Götter zu beruhigen oder was auch immer. Also das ist eine Praxis, die überhaupt nicht biblisch ist. Aber in dieser Situation, die Bibel sagt, Gott prüfte Abraham. Ich kann es dir leider nicht besser erklären, aber er stellt ihn vor diese Aufgabe. Geh, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn mir. Und da steht Abraham. Und manchmal ist die Bibel einfach bescheuert, kurz. Ich hätte mir jetzt gerne eine ausführliche Psychoanalyse und Erklärung gewünscht, die uns mal zeigt, wie geht Abraham damit um. Aber Fakt ist, da steht einfach nur ein Satz. Da machte Abraham sich früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seinen beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. What? Abraham, bist du bescheuert? Ich meine, nimm dir mal ein Beispiel an Mose. Mose hatte den Auftrag, ab Volk aus Ägypten nach Israel rausführen. Und der hat mit so einem einfachen Auftrag, hat der eine Stunde diskutiert mit Gott. Dreimal hat er ihm die Frage gestellt, warum und wieso und weshalb und wieso ich und wer noch und welche Zeichen soll ich zeigen? Also Mose, der wusste, wie man verhandelt. Aber Abraham, was macht er? Ich gehe. Das passt doch nicht ins Bild, oder? Und Mose, der sollte einfach nur ein Volk befreien. Okay. Aber die Aufgabe von Abraham, wir reden hier davon, hey, nimm einfach mal deinen Sohn, den du liebst, und opfere ihn. Wer kann hier, Abraham, was hast du gemacht? Was hast du dabei gedacht? Ist doch nicht normal, oder? Ist nicht logisch. Keiner von uns würde sich so verhalten. Und ich habe nur, wie kann es sein? Abraham ist gehorsam. Ich habe heute Morgen, haben wir uns die Seite angeschaut, Abraham, ein Held des Glaubens, ein Vorbild in seinem Glauben. Ein unerschütterlicher Glaube. Aber ich möchte heute Abend eine andere Seite mit euch anschauen. Und zwar Abraham, ein gehorsamer Knecht. Ein gehorsamer Diener, der einfach gehört hat. Irgendwie hatte Abraham eine Riesenmenge an Respekt und Ehrfurcht vor Gott und einen unerklärbaren Gehorsam gegenüber Gott, oder? Es ist diese zwei Sachen ist für mich die einzige Erklärung, dass ein Papa so einen Auftrag kriegt und dann nichts anderes macht, als er ging los. Glaub mir, wenn der diskutiert hätte, die Bibel hätte es reingeschrieben für uns. Wir wüssten das. Bei Mose wissen wir es, bei vielen anderen, die haben alle diskutiert. Aber Abraham, er geht los und er ist gehorsam. Was für ein Vorbild. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, dein geliebter Sohn, sein Stammhalter. Und weißt du, das war nicht einfach so, hey Junge, wir ziehen jetzt los, weißt du was? Papa macht mit dir einen Ausflug, schönes Vater-Sohn-Wochenende, weißt du was? Das wird gut, wir gehen auf den Berg und am Ende machen wir ein Feuer, toll, yes! Und der Sohn sagt, ja Papi, alles gut. Ich glaube nicht. Abraham, der ist zu seinem Sohn gegangen, zu seinen zwei Dienern. Ich kann mir nur vorstellen, dem ist alles im Hals gesteckt. Der hat gesagt, Jungs, wir gehen los. Und wahrscheinlich waren die drei Tage, die sie da gelaufen sind, waren die schweigsamsten und ruhigsten und bescheuertsten drei Tage. Da war nichts von Vater-Sohn-Romantik, Abenteuer, Lagerfeuer-Moment, sondern Abraham, das hat ihn einen Preis gekostet. Oder? Ich kann mir es nicht anders erklären. Wahrscheinlich hat es Isaak auch gemerkt, hey, mit meinem Papa stimmt was nicht. Aber er ist gegangen. Er ist gegangen. Er hat es durchgezogen. Und dann, als sie dann ankommen, so in der Nähe von ihrem Zielgebiet, dann wird es auch Abraham irgendwie zu viel. Und er sagt, Jungs, ihr zwei Diener, bleibt ihr mal da. Ich packe jetzt meinen Sohnemann, Isaac, come on. Und wir gehen jetzt da auf diesen Berg. Und wir werden, jetzt schau dir die Worte an, wir werden den Herrn anbeten. Und danach werden wir zurückkehren und nach Hause gehen. Da ist kein Wort von, ich werde meinen Sohn opfern, wir werden hier, diese Formulierung, ich will es nicht überstrapazieren, aber ich finde es total unpassend. Er sagte, ich will den Herrn anbeten. Ich hätte da reingeschrieben, ich werde mein wichtigstes Opfer geben. Es wäre der größte Moment meiner, ich werde mich vor Gott demütigen, hingeben, ich werde ihm alles geben, was ich habe. Irgendwie sowas. Aber man sagt doch nicht, ich werde den Herrn anbeten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist keine Lobpreissession oder schöner Moment, sondern er ist wahrscheinlich einer der größten Opfer, den er gehen muss. Aber ich möchte es mal so erklären. Ich glaube, Abraham hat irgendwie, er war ehrfürchtig vor Gott, es einfach zu tun. Er war gehorsam. Und ich glaube, in all dem, er hat sein Herz bewahrt, die richtige Haltung. Er hat es nicht an, okay Gott, wenn du willst, dann mach ich es halt, sondern irgendwie für mich strahlt da drin wieder, es war auch in dem größten Opfer, was er gibt, hat er sich nicht rauben lassen, eine anbetende Haltung Gottes, wenn ich es geben muss, ich bin gehorsam, ich bin bereit, es dir zu geben und es soll ein Lob für dich sein. Wenn es so weit kommt, dann soll es für dich ein Lob sein. Im gleichen Moment sagt er den Leuten, die mit ihm waren, wir werden zurückkehren. Ich glaube, er hat auch den Glauben gehabt, irgendwie wird Gott da drin, irgendwie hat er einen Plan. Irgendwie gibt es ein Zurück, ich weiß auch nicht, irgendwas muss doch da noch sein. Er hat Gott vertraut, ihm geglaubt, er war gehorsam. Und dann geht es weiter. Sie laufen auf diesen Berg, Papa und Sohn. Und die Bibel beschreibt uns, der eine hat sein eigenes Feuerholz getragen. Der Vater hat das Feuer in der Hand, das Messer in der anderen Hand. Und sie laufen hoch. Und jetzt, nach 3 Tagen, plötzlich kommt Isaac auf die Idee. Sag mal, Papa, da stimmt doch was nicht. 2 Leute gehen auf Berg mit Feuer, mit Holz, mit Messer. Aber wo ist denn das Schaf? Und Abraham sagt ihm, Gott wird sich ein Schaf ersehen. Er wird es schon finden. Er wird es fügen. Bis zum Schluss sagt er es seinem Sohn nicht. Und ich natürlich, wie kann er das tun? Was sind die Worte denn, um deinen Sohn sowas zu erklären? Schwierig. Am Ende ist es, Abraham steht da. Und sein Sohn steht da, das Feuer ist da, ist alles bereit. Und es kommt so weit, dass Abraham seinem Sohn bindet, also die Arme zubindet oder was auch immer. Und er legt ihn auf dieses Holz drauf. Er ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Er hat das Messer in der Hand. Und die Bibel sagt, im Moment, als er die Hand hob, sprach der Engel des Herrn zu ihm, Abraham, du brauchst es nicht tun. Schau dort, ist ein Widder, was sich verhangen hat, opfere das. Was für ein Drama, was für ein Höhepunkt, was für eine Spannung, was für eine Prüfung, was für ein Gehorsam. Gott, er hat hier Abraham geprüft, bist du mir bereit, gehorsam zu sein. Und ich glaube, diese Geschichte steht in der Bibel, um uns ein Stück Gehorsam zu lernen. Gehorsam ist ja einfach, wenn wir wissen, was am Ende bei rauskommt. Aber das ist doch nicht unser Problem, oder? Gehorsam wäre ja einfach, wenn wir wissen, also wenn tu das und du kriegst das. Okay? Also ganz einfach, als Kinder haben wir alle, wir mussten in die Schule. Wir wussten, am Ende lernen wir irgendwas. Oder auch nicht, aber okay, schlechtes Beispiel. Ich war nicht so viel gehorsam, also keine Ahnung. denk dir irgendwas aus. Du weißt normalerweise, du machst irgendwas und dann wird es gut am Ende, okay? Wenn du das weißt, dann ist doch einfach, gehorsam zu sein, oder? Wenn wir immer wüssten, was am Ende bei herauskommt, was kostet es uns, gehorsam zu sein, dann ist es doch nur eine Berechnung, dann ist Kalkulation. Du machst Kosten und Nutzen, es ist besser, okay. Aber das ist kein Gehorsam. Das ist, wie wir in unserem Herz normalerweise rechnen. Das ist unsere menschliche Bilanz. Wenn du so mit Gott umgehst, dann bist du nicht gehorsam, bist du kalkulierend. Gehorsam ist, auch dann das zu tun, wenn du nicht weißt, was bei rauskommt. Auch dann das zu tun, wenn du vielleicht dir nicht erklären kannst, warum. Warum, Jesus? Und das ist doch genau unser Schrei manchmal. Warum? Warum? Warum passiert das? Warum soll ich das tun? Ich bin doch nicht blöd. Warum lässt Gott es zu? Was ist denn, warum habe ich denn so ein Problem? Warum explodiert mein Labello in meiner Küche? Keine Ahnung. Alle Dinge werden dir zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Keine genügende Antwort. Gehorsam ist ein sich unterordnen, ohne immer zu wissen, warum. Ohne zu wissen, wohin es führt. Ohne, dass es immer deinem Willen entspricht. Es gibt natürlich auch die Situation, jemand bittet dich etwas und es passt dir in den Kram und dann machst du es einfach. Das ist auch eine Art von Gehorsam. Aber das Gehorsam, was uns nichts kostet. Und hier lernt uns Gott eine Lektion göttlichem Gehorsam. Weil wir reden ja nicht um unser Leben und was auch immer, sondern wir reden darum, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Wenn er uns ruft. Was ist, wenn Gott in dein Leben reinspricht? Vielleicht tatsächlich akustisch hörbar. Vielleicht redet er durch sein Wort zu dir. Vielleicht, keine Ahnung, wie auch immer, durch Menschen, du spürst hier, Gott redet in dein Leben. Und die Frage ist doch, wie reagieren wir? Sind wir gehorsam? Und ich sag dir, wie ich reagiere. Ich renn weg. Ich sag, ich bin doch nicht blöd. Ich als Sohn, als Isaac, ich hätte gesagt, Papa, egal was du hörst, das ist bescheuert, mach ich nicht. Ich hätte mich nicht binden lassen und da auf so ein Feuer drauf. Aber ich glaube, der Isaac, der hat gespürt, mein Papa, der hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Der hat so eine Ehrfurcht vor seinem Gott. Und wenn er das macht und wenn er bereit ist, dann bin ich auch bereit, das machen zu lassen. Ich glaube, ein Abraham, der so ein Herz hatte, das hat sein Sohn gesehen. Das ist meine Erklärung. Im Himmel werden wir sehen, ob ich recht hatte, aber das ist, wie ich mir erklären kann, dass Isaac das überhaupt mitmacht. Er hat bei seinem Papa gesehen, so sieht Gehorsam aus. So sieht eine Ehrfurcht vor Gott aus. Auch wenn er es nicht versteht, wenn es keinen Sinn macht, aber ich vertraue. Weil ich weiß, Gott redet hier. Gott ruft mich. Und ich glaube, ich möchte es auch ein bisschen einfacher machen. Erstens, ich nehme ein bisschen die Spannung raus. Ich weiß, wir sind jetzt alle geflasht, Hilfe. Was für eine Geschichte, okay? Aber wir dürfen da nicht drin versinken, sonst sind wir nur bei Abraham und es hat mit unserem Leben nichts zu tun. Erste Entschärfung, du bist nicht Abraham, okay? Sag es mal deinem Nachbar, du bist nicht Abraham. Oder gibt es hier einen Abraham irgendwo? Okay? Also, das wird einmal berichtet in der ganzen Bibel, dass Gott so eine Herausforderung holt, okay? Das heißt, das Gute, wenn du nicht Abraham bist, ich bin mir sicher, deine Herausforderung ist viel, viel kleiner, okay? Ich glaube nicht, dass Gott sowas von dir fordert. Aber ich glaube, dass er dir manchmal Dinge vielleicht dich ruft und dich herausfordert, dich vielleicht prüft, wo du auch nicht verstehst. Wo du auch nicht ganz sofort einordnen kannst. Wo dir auch Römer 8, Vers 28 nicht ganz so die Hilfe ist. Okay? Seid ihr bei mir? Also du bist nicht Abraham. Lass dich hier nicht abhängen. Aber erzähl mir nicht, dass wir keine Herausforderung haben. Wo wir Gehorsam brauchen. Wo Gott uns ruft. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Du bist nicht Abraham. Egal, der Punkt reicht. Ist okay. Das Wichtige ist die Konsequenz. Lauf nicht davon. Unsere Herausforderung. Ja, genau. In der Regel wissen wir doch auch, worum es geht. Meistens sind unsere Herausforderungen, die wir haben, auch unsere Probleme. Also, okay, mein explodierender Labello ist jetzt ein bisschen vielleicht lächerlich. Sagst du, hey, in der Church, könnt ihr nicht mal gescheite biblische Beispiele bringen? Ja, okay, das ist keine echte Herausforderung. Aber auch unsere Probleme, wo wir sind, wo wir herausgefordert sind. Wir wissen doch meistens, behaupte ich mal, was das richtige Verhalten wäre. What would Jesus do? Diese einfache Formel, ne? Wir wissen doch, wo uns Jesus hinhaben will. Oft spüren wir, er redet in unser Leben hinein. Wir lesen es in der Bibel. Vielleicht unterhältst du dich mit Menschen, die geben dir einen guten Rat. Hoffentlich machst du das. Ist gut, wenn du dir weise Leute holst und dir Rat holen tust. Was könnte Gottes Plan sein? Also, es ist ja nicht so, dass wir so ganz im planlosen Raum sind. Aber was ist unser Problem? Wir laufen davon. Wir sind nicht gehorsam. Wir haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir sagen, wow, ist mir egal. Was ist noch unser Problem? Wir halten uns fest. Mein Sohn. Hey, ich glaube, wir haben ja schon das Problem. Also ich nehme euch jetzt in meine Probleme mit rein. Ich gehe mal von mir aus. Ich scheitere schon an viel kleineren Sachen. Und das ist nicht meine Kinder, sondern viel, viel früher. Das kann mein Stolz sein. Meine Dinge, auf die ich verzichten muss. Was? 3 Stunden beim Arzt? Ich kann schön einen Film gucken. Lass ich mir doch nicht rauben. Oder andere Sachen, wo es mich was kostet, wo ich nicht gehorsam bin. Warum? Weil ich mein eigenes Ding mache. Abraham ist uns ein Beispiel für Gehorsam. In Umständen, die unerklärlich sind, wo wir nicht genau wissen. Aber wir brauchen diese Lektion. Und er hat es auch gelernt. Ich glaube, Abraham ist kein Superhero, der aufgewacht ist und wow, jetzt weiß ich, wie es geht. Jesus, Gott, wo sind die Probleme? Komm her, fordere mich mal heraus. Nee, er hat es auch gelernt. Und wir können es lernen, wenn wir bereit sind, Gottes Lektion mitzugehen. Amen. Ich möchte dich einfach abholen. Das war die Geschichte. Das ist alles. Aber ich möchte dich abholen und fragen, hey, auf welchem Berg bist du vielleicht gerade unterwegs? Wo geht es gerade runter? Und du fragst dich, warum? Weißt du, vielleicht ist die Predigt heute eine Antwort auf die Frage, die dir im Herz manchmal so hochkommt. Warum ist es so? Stell doch die Frage, hey Gott, was hast du mit mir vor? Warum bin ich drin? Ja, was soll ich tun? Oder stell dir selber die Frage, wo laufe ich vielleicht davon? Wo fehlt mir Vertrauen? Wo halte ich an Dingen fest, die mir wichtiger sind als Gott? Irgendwie hat Abraham, damit komme ich zum Schluss, irgendwie hat er auch ein Vertrauen gehabt, bei Gott ist alles möglich. Ich mache es, ich bin gehorsam und er wusste, bei Gott ist alles möglich. Er kann auch die Bilanz umdrehen. Es ist bescheuert, ich habe hier gerade ein Messer in der Hand und es ist mein Sohn und das kann nur schief gehen. Aber er war bereit zu gehen. Ich glaube auch, weil er Gott vertraut hat, Gott höher geachtet hat als seine eigene. Er ist gegangen und er hat geglaubt, okay, bei Gott ist ein Wunder möglich. Und deswegen, weißt du, wenn du auch da stehst und sagst, wow, eigentlich würde ich jetzt gerne abhauen, eigentlich gehorsam, ich habe keinen Bock drauf, Heiko, lass mich in Ruhe mit Gehorsam, das macht doch keinen Sinn. Hey, weißt du was, ich möchte dich einladen. Glaubst du nicht, dass Gott ein Wunder tun kann? Dass wenn du gehorsam bist, dass er sein Ding drauflegt. Und wenn du am Ende dann zurückschaust, wirst du sagen, wäre ich blöd gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich glaube schon, dass wenn Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen, er kennt doch alle Randbedingungen. Er weiß doch, wo du herkommst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was der beste Schritt für dich ist. Und er ist ja nicht so, dass er mit dir spielt, sondern er hat einen guten Plan für unser Leben. Er hat es in der Hand. Vertrau ihm doch. Wenn du aus der Seite rangehst, dann kannst du auch gehorsam sein. Auch wenn wir nicht verstehen, warum, wieso, aber halte die Spur. Lauf weiter. In dem Weg, in den Jesus dich ruft. Natürlich, es macht nur Sinn, wenn wir Jesus mit einbeziehen. Wenn er unsere Orientierung ist, wenn wir seine Stimme, muss die Referenz sein. Sonst machen wir irgendwie bescheuerte Dinge in eine falsche Richtung, sondern hör doch auf die Stimme Gottes. Sei gehorsam. Vertrau ihm. Ordne dich ihm unter. Und du wirst erleben, wie Gott Wunder tut. Abraham, er hat es hier reingeschafft in die Bibel. In die Top 10 der Geschichten wahrscheinlich. Und ich bin dankbar, dass er es gemacht hat. Dass er uns ein Vorbild darin ist. Weil das ist, was uns fehlt. Dafür finden wir keine Vorbilder so in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Aber das ist eine wichtige Lektion für unser geistliches Leben. Dass wir nicht immer nur auf der Stelle uns drehen, nicht abhauen und unser eigenes Ding gehen. Und ich lade dich ein, diese Lektion zu lernen, mit mir zusammen. Hey, ich muss sie lernen. Abraham hat sie gelernt. Wir könnten jetzt uns die ganze Geschichte, sein ganzes Leben anschauen. Das sind immer wieder Momente, wo Gott gerufen hat, wo er gesprochen hat und er war gehorsam. Und ich glaube, auch das in unserem Leben, es ist ein Prozess, ein Weg, den wir gehen müssen. Und ich weiß nicht, über was ich gerade predige in deinem Leben. Also ich weiß nur, das Thema ist gehorsam, aber vielleicht ist es bei dir in Beziehung irgendwas, einen gehorsamen Schritt zu gehen, wo Gott reinredet und du machst es einfach nicht. Vielleicht seit Jahren, du bist nicht gehorsam. Du sagst, es ist mir egal, mach ich nicht. Gott steht da, sagt, hey, mach das. Vielleicht ist es in ganz anderen Bereichen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott zu dir ruft, dass Gott dich einlädt. Ich weiß, dass er sich freut über ein Herz, was weich ist und gehorsam ist. Komm, lass uns doch aufstehen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Und ich will es gar nicht kompliziert oder mega fromm hier machen, sondern nimm doch diese Predigt als dein Sprungbrett. Was du jetzt daraus machst, ist deine Sache. Die Frage ist, was nimmst du mit? Was verändert sich ab heute? Und hier, wir werden gleich ein Lied singen. Du hast einen Moment Zeit, dir Gedanken zu machen. Auch auf Gottes Stimme zu hören. Wenn du spürst, es sind Dinge, die in Ordnung zu bringen sind. Bist du vielleicht abgehauen, geflohen, warst nicht gehorsam und es ist Zeit zurückzukommen, dann mach es. Es ist jetzt deine Chance. Ich lade dich ein. Auch während wir dieses Lied singen, rede doch zu Jesus. Gib ihm doch dein Herz. Sprich zu ihm.